Wir starten jetzt in den letzten Vortrag heute im Business-Strang bei den Chemnitzer Linux-Tagen mit Lars Fassmann von der Chemedia zum Thema Open Knowledge Worker. Zum Thema Wissen verteilen im Unternehmen, ne? Habe ich richtig verstanden?
Nein, nicht in Unternehmen, das war letztes Jahr, dieses Jahr machen wir mal ein bisschen
weltweit.
Allgemein.
Okay, gut, dann viel Spaß.
Ja, vielleicht ganz kurz zur Chemedia AG. Also ich bin Vorstand der Chemedia AG, was so viel ist wie Geschäftsführer sozusagen. Wir haben 1997 hier angefangen an der TU Chemnitz, damals noch im Bereich so Marketing-CDs erstellen für die Uni, sind dann relativ schnell gewechselt, dass wir gesagt haben, okay, diese schönen Multimedia-Dinge, die können wir auch für moderne Weiterbildung einsetzen, haben dort ja so erste Lern-CDs produziert und dann war ja auch schon die Zeit, wo das Internet Einzug hielt und auch Bandbreiten da waren, wo man Wissensinhalte transferieren konnten, sodass wir uns dann, ich sag mal, relativ schnell doch darauf konzentriert haben, das Ganze auch über Internet auszuliefern. Wir haben jetzt 58 Mitarbeiter, 10 Sprachen, 10 Muttersprachen, muss man dazu sagen, also ein relativ internationales Team. Und fast die Hälfte im Team sind Frauen. Na, also wenn ich mich hier draußen so umgucke, ist ja die Mehrzahl doch männlich. Ich denke, wir haben so als IT-Firma einen relativ hohen Frauenanteil. Der Hauptsitz ist in Chemnitz. Wir haben noch weitere Büros in Zürich, Athen und Bischkek. Und haben ein selbstfinanziertes Softwareprodukt, das nennt sich Knowledge Worker. Das hatte ich letztes Jahr vorgestellt. Dieses Jahr soll es um Open Knowledge Worker gehen. Unsere Produkte werden eingesetzt von über 370 Kunden und mit über 2 Millionen Lernern, die sozusagen dann mit den Lerninhalten beglückt werden, in 38 Ländern. Ich glaube, so um die 30 Sprachen unterstützen wir da. Das sieht dann ungefähr so aus, wenn wir sagen, wir managen globale Wissenstransferprojekte. Also unsere Kunden haben meistens ihren Hauptsitz in Deutschland, sind aber weltweit unterwegs. Und wir sind halt dann dafür verantwortlich, zum einen das Wissen aus den Köpfen der Fachexperten rauszubekommen, in ein transferfähiges Format zu bringen und dann weltweit in verschiedene Sprachen auf verschiedenen Märkten zu verteilen. Ja, wenn man sich das Thema Wissen mal anschaut, was ist denn dran an diesem Wissen? Hier sind mal 8 der 10 größten Unternehmen der Welt. Auf der linken Seite die Unternehmen, deren Wert sich hauptsächlich jetzt durch Wissen bemisst, wo man sagt, okay, Apple hat jetzt keine großen Fabriken, die haben eigentlich gar nichts, außer ein bisschen Vertrieb. Und sind trotzdem eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Ähnlich ist es bei Microsoft, IBM oder Google. Auf der anderen Seite sind jetzt Unternehmen der Mineralölbranche. Die bilden so den anderen Teil der großen Unternehmen der Welt. Und da das Öl zu Ende geht, haben wir uns gedacht, konzentrieren wir uns mal lieber auf das Wissen. Ja, wenn man sich jetzt mal so die Geburtenraten in verschiedenen Ländern anguckt, sieht man dort auch in jetzt noch nicht so hochentwickelten Ländern gehen die Geburtenraten halt ganz schön zurück, sodass man sich halt dort auch Gedanken machen muss, wie können in Zukunft, ich sag mal, relativ wenige Menschen für relativ viele ältere Personen sozusagen noch genug Wertschöpfung leisten. Das ist auch ein Grund, warum man sich halt um das Thema Wissen sehr stark kümmern muss. Genauso, wenn man sich jetzt mal die verschiedenen Arbeiterklassen, sage ich mal, anschaut, man sieht, die eigentliche Arbeiterklasse ist halt, ich sag mal, vom Wachstum nicht so stark wie jetzt die Dienstleistungsklasse oder auch die sogenannte kreative Klasse, also wo es jetzt genau um dieses Thema Wissensarbeit geht. Jetzt kann man Wissen natürlich nicht so einfach abbauen, wie man das jetzt mit anderen Rohstoffen tut. Und auf der ersten Folie war ja auch schon ein bisschen zu sehen, Wissen ist der erste Rohstoff, der sich bei Gebrauch vermehrt. Da muss man natürlich, wenn man jetzt aus anderen Bereichen kommt und vielleicht eben diese Rohstoffe abgebaut hat, erstmal mit zurechtkommen mit dieser Erkenntnis, weil dort verhalten sich natürlich einige Dinge ein bisschen anders, wie das jetzt bei anderen Ressourcen der Fall ist. Ich habe hier mal einen Apfel, wenn ich halt so einen Apfel an mehrere Leute verteilen will, schneide ich dann auseinander und dann kriegt jeder ein Stück. Bei Wissen ist das anders. Das kann halt, ich sag mal, weitergegeben werden, ohne weggegeben zu werden. Hier einfach mal mit zwei solchen iPhones, ich schnips halt irgendwas einfach rüber, das kopiert sich dabei und es verdoppelt sich halt, ohne dass das jetzt irgendwie extra kostet, außer ein bisschen Strom vielleicht. Jemand, der es schon, ich sag mal so Mitte des letzten Jahrhunderts erkannt hat, war Peter Drucker. Der hat halt den Begriff des Wissensarbeiters geprägt und hat halt gesagt, okay, das ist die größte Herausforderung des kommenden Jahrhunderts, also des Jahrhunderts, in dem wir uns jetzt befinden, sodass wir jetzt unser Produkt auch Knowledge Worker, also Wissensarbeiter genannt haben. Wenn man sich jetzt mal die Bildung anguckt, wie das jetzt so im Laufe der Zeit abgelaufen ist, hatte man halt früher den Meister, der hatte halt vier Lehrlinge und der konnte halt das Wissen direkt weitergeben. Ne? Auf verschiedenen Wegen, also zum einen natürlich das Fachwissen, also wo man das Gehirn ein bisschen anstrengen muss, dann natürlich auch, ich sag mal so, die Umsetzung, das Tun, also mit der Hand irgendwas machen, das musste geübt werden und man hat natürlich auch, ich sag mal, ein gewisses Gefühl für die Sache entwickelt, was ist richtig, was ist falsch, was soll ich tun, nicht tun. Also auch so diese ganze moralische Geschichte, wo man sagt, okay, das hat ein bisschen was mit dem Herz zu tun. Also Herz, Hand und Verstand, hat Pestalozzi gesagt, ist halt wichtig, wenn man Wissen transferieren will. Das klappt natürlich in so einer kleinen Gruppe ganz gut. Wenn man sich das heute mal anschaut, Hörsäle wie hier, der ist vielleicht ein bisschen voller als der hier, wird es natürlich schon etwas schwieriger, das jetzt, also diese drei Geschichten auf einmal zu bedienen. Und es ist auch immer die Frage, ob in so großen vollen Hörsälen halt die in der letzten Reihe, ich sag mal, noch genügend mitkriegen, um, ich sag mal, jetzt nicht nur über den Verstand angesprochen zu werden. Da hat man sich natürlich Gedanken gemacht, wie man dieses Problem der vielen Leute, die jetzt Bildung erfahren wollen, löst. Wurde die E-Mail erfunden. Schönes Werkzeug, wenn man viele Leute ins CC setzt, hat man immer das Gefühl, man transferiert ganz viel Wissen. Aber ich sag mal, wenn man so sein tägliches E-Mail-Postfach mal anschaut, ist es halt eher so, dass man sehr viel ich sag mal, Informationen bekommt und davon eigentlich gar nicht mehr so viel aufnehmen kann. Deshalb ist halt hier diese Lösung über Wikipedia zum Beispiel entstanden, wo man gesagt hat, okay, lasst uns doch alles Wissen der Welt in Wikipedia eingeben. Da kann jeder sich dann das entsprechende Wissen rausziehen. Das ist natürlich, ich sage mal, erstmal ein guter Ansatz, hat natürlich auf der anderen Seite das Problem, die Wikipedia-Seite sieht ungefähr so aus wie das hier. Ich finde ganz, ganz viel. Ich finde eigentlich alles möglich, aber ich kann nicht damit lernen. Ich kann halt nachschlagen. So, dann für Vorlesungen wurden diese schönen Online-Werkzeuge erfunden, wo man sagt, okay, dann loggt euch doch online ein und nehmt jetzt an so einer Vorlesung teil. Hat natürlich auch, ich sag mal, den Nachteil, dass zwar, ich sag mal so, der Verstand ein bisschen angeregt wird, aber jetzt zu diesem Übungscharakter und ich sag mal auch diese, ja, also Herz ein bisschen zu kurz kommt bei der Gelegenheit, zumal es letztendlich halt auch dazu führt, dass ich sag mal, vielleicht auch mal schlecht gemachte PowerPoint-Präsentationen dort einfach abgespult werden, ein bisschen was dazu erzählt wird. Also die neue Qualität, die jetzt ein Medium wie Internet dort entsprechend hergeben kann, fehlt dort vielleicht ein bisschen. Wir haben halt versucht, dort eine Lösung zu finden, um halt, ich sag mal, wieder ein bisschen in diese Ausgangsposition zurückzukommen, dass wir gesagt haben, okay, es gibt ja was, was gerne so als E-Learning bezeichnet wird, wo man jetzt neben der reinen Wissensvermittlung natürlich auch die Möglichkeit hat, Übungen mit einzubauen, wo man auch, ich sag mal, die Möglichkeit hat, mit Mädchen relativ viel zu machen, sodass man dort auch wieder, ich sag mal, diesen Übungscharakter, also Hand und Herz ein bisschen wieder mit reinbekommt in die ganze Geschichte. Und ich natürlich auch so ein Training so aufbauen kann, dass ich das, ich sag mal, auch ein bisschen an die Zielgruppe anpasst, dass nicht jeder das Gleiche bekommt, sondern jeder das bekommt, was seinen Fähigkeiten am besten gerecht wird. Diese, ich sag mal, E-Learning-Programme können halt so aussehen, jetzt auch in verschiedenen Sprachen, hier zum Beispiel auch mal Arabisch, rechts nach links, können auch, ich sag mal, so Fertigkeiten üben, dass man so Simulationen hat am Rechner und können natürlich ein breites Spektrum an Themen abdecken. So, das haben wir jetzt die letzten Jahre, ich sag mal, für Firmen gemacht. Wir haben das auch schon sehr frühzeitig an Hochschulen versucht, also das ein bisschen dort reinzubekommen, dass wir gesagt haben, okay, es wäre ja gut, wenn jeder Hochschullehrer dort sein Wissen irgendwie in so ein System mit reinbringt und das, ich sag mal, auch teilweise über E-Learning ausgeliefert wird und dass man sich dann eher in der Vorlesung darauf konzentriert, ich sag mal, dieses theoretisch Gelernte vielleicht auch mal praktisch umzusetzen, praktisch anzuwenden. Und das hat aber zu damaligen Zeiten nicht so gut geklappt, also weil ja jeder dort irgendwie, so, also weil man einmal also diese Organisation überzeugen muss, nicht die einzelnen Personen, ne? Und weil die Zeit damals wahrscheinlich auch nicht reif war dafür. So haben wir uns erstmal auf Firmen konzentriert, haben uns dort, ich sag mal, die entsprechenden Lösungen erarbeitet und hier haben wir halt nochmal diesen Bezug auf das Teilen, dass man sagt, okay, Wissen teilen ist halt die Voraussetzung für Bildung. Wenn man sich jetzt mal die Folie von vorhin einfach mal nimmt, wo die vielen Firmen drauf sind und sagt, okay, man hat vielleicht, ich sage mal, einen Lehrer oder Hochschullehrer in Deutschland an der Schule, der dort unterrichtet und sagt, hey, ich habe hier ganz tolle Möglichkeiten, ich sage mal, Kindern die Mathematik zu erklären und erstellt jetzt so ein E-Learning-Programm, wäre es ja eigentlich schön, wenn man sagt, okay, dieses E-Learning, also diese E-Learning-Einheiten, die könnte jetzt jemand in den USA nehmen, an seine Bedürfnisse anpassen, vielleicht weiterentwickeln und dann letztendlich wieder zur Verfügung stellen und dann kommt jemand aus China und sagt, hey, das ist genau das, was ich für meine Schüler brauche, um denen Mathematik zu erklären und kann das dort wiederverwenden. Also ich sag mal, diesen Austausch halt auch ein bisschen größer sehen, jetzt nicht nur Lehrer zu Schülern, sondern auch vielleicht global. Ne? Und das kann natürlich auch in die andere Richtung laufen. Ne? Dazu haben wir halt jetzt unsere Technologie, ich sag mal, geöffnet. Für Leute, die sagen, ich bin gerne bereit, das, was ich weiß, in eine Form zu bringen, dass es transferfähig ist. Und ich möchte auch, dass ich sag mal, mein Wissen von anderen kostenlos verwendet werden kann. Ja. Das machen wir mit einem System, was halt diese Möglichkeit dieser Wissensaufbereitung hat und auch die Möglichkeit dieses Wissenstransfers. Das ist Open Knowledge Worker und es richtet sich halt an einzelne Personen, die sagen, ich habe ein Fachwissen und ich will Fachwissen transferieren. Also wir sprechen hiermit keine Organisation an, also jetzt keine Hochschule, dass man sagt, liebe Hochschule, jetzt kümmern dich mal darum, dass die Professoren alle ihr Wissen da irgendwie reinbringen, weil wir gelernt haben, das funktioniert nicht. Ja. Hochschulen sind dort zu träge. Und teilweise hat man dort auch viele, ich sag mal, widerstreitende Interessen, die es halt verhindern, dass wirklich die Leute, die jetzt bereit sind, dort ihr Wissen preiszugeben, mit so einem System arbeiten. Deshalb haben wir gesagt, die Organisationen sind uns eigentlich egal. Wir haben auch gar keine Lust, weltweit mit sämtlichen Organisationen zu sprechen, sondern wir wollen die Personen ansprechen, die sagen, okay, ich mache das von mir aus. Ja, und wir wollen natürlich auch Personen ansprechen, die sagen, hey, das ist gut, wenn es dort einen gewissen Pool an Wissen gibt, den will ich vielleicht in meinem Unterricht, in meiner Vorlesung entsprechend einsetzen. Ja.
Das Wissen muss aber im Prinzip durch Sie als Dienstleister aufbereitet werden oder hat der Kunde die Möglichkeit, das Wissen selber für genau diese Präsentationsmöglichkeit aufzubereiten?
Genau, also wir wollen jedem selber die Möglichkeit geben, also das Wissen aufzubereiten und auch irgendwann zu sagen, jetzt ist es in einem Zustand, wo ich es gerne teilen will. Genau, also wir wollen eigentlich mit diesem Erstellungsprozess und mit diesem Verteilungsprozess gar nichts zu tun haben, weil ich sage mal, wir verdienen halt kein Geld damit. Also wir müssen natürlich schauen, dass wir auch andere Bereiche haben, wo wir jetzt solche Initiativen hier entsprechend finanzieren können. Ne? So dass wir jetzt unsere Mitarbeiter natürlich jetzt auf diese, ich sage mal, finanziell interessanten Bereiche setzen und das System muss halt von alleine laufen. Genau, ist vollständig über Browser sozusagen zugänglich. Ja, ich habe dann auch noch ein paar Screens vorbereitet, ein paar Funktionalitäten, wo man einfach sieht, wie das ungefähr funktioniert. Wir haben im Moment so eine Pilotphase mit, ich sag mal, interessierten Leuten jetzt von der Westsächsischen Hochschule Zwickau, TU Chemnitz, TU Dresden, wo wir das Ganze gerade mal ein bisschen ausprobieren. An sich ist es eine erprobte Technologie halt für Unternehmen. Ist natürlich jetzt ein neuer Bereich, weil wir jetzt, ich sag mal, diesen Schwerpunkt Teilen viel mehr hervorheben. Wenn ich einen Konzern habe, habe ich unter Umständen auch so eine Größe, wo ich sage, das sind meinetwegen 50 Hochschulen zusammen, so von der Mitarbeiterzahl her. Dort spielt es natürlich auch eine Rolle, dass ich sage, im Konzern will ich verschiedene Dinge teilen. Bei Hochschulen habe ich an sich dasselbe Szenario. Ne? Aber wie gesagt, Pilotphase im Moment. Ich blende dann auch gleich noch eine Adresse ein. Wer da Interesse hat und sagt, hey, ich habe Wissen, was ich gerne reinbringen will, wo ich das mal ausprobieren will, der kann sich dann auch gerne melden und kann jetzt schon dort im System Login bekommen, wo wir uns natürlich dann auch darüber freuen, ein Feedback zu bekommen. Ne? Also wenn ihr sagt dann, okay, das ist zu kompliziert oder ich habe irgendwas nicht verstanden, das war dort auch entsprechende Rückmeldung haben. Die Projekte sind jetzt schon in Arbeit, also man sieht auch, dass das ganz gut aussieht, was da entsteht. Und vielleicht bevor ich in das eigentliche System einsteige, dort mal noch so ein paar Basics. Was ist dieses E-Learning eigentlich? Da gibt es eine interessante Einteilung, wo man sagt, Level 1 E-Learning ist halt sowas wie eine, ich sag mal, Präsentation, PowerPoint, PDF, wo man noch ein bisschen ein paar Übungsaufgaben dazu gemacht wurden. Das ist eigentlich das, was man heute so in Hochschulen findet. Also es wird irgendwas ins Netz gestellt und dann kommen ein paar Übungsaufgaben dazu und dann kann man sich halt mit dem Material auseinandersetzen. Level 2 E-Learning ist das, was wir in den Beispielen gesehen haben. Also da ist halt mehr Multimedia dabei, da ist mehr Interaktion dabei. Und dann gibt es noch Level 3 E-Learning. Das geht halt in diesem Bereich, ich sag mal so Game-Based Learning rein, Simulation, wo man dann sehr viele Individualanfertigungen hat. Wenn man sich mal die Entwicklungszeit für so ein Level 2 E-Learning, was wir halt mit Knowledge Worker erstellen, anschaut, hat man halt mit Standard Tools, das ist eine Umfrage mit über 200 Unternehmen gewesen, hat halt Chapman Alliance, das ist so eine amerikanische Beratungsfirma, die haben halt herausgefunden, dass man im Schnitt ungefähr 184 Stunden Arbeitszeit investieren muss, um eine Stunde E-Learning am Ende zu erzeugen, in dieser Level 2 Qualität. Das ist natürlich ein wesentlicher Grund, weshalb es heute, ich sage mal zum Beispiel an Hochschulen, gar nicht so viel E-Learning gibt, weil es extrem aufwendig ist, das Ganze zu erstellen. Und da haben wir uns halt ein bisschen Gedanken gemacht, hier sieht man mal so die einzelnen Schritte, was es bedeutet, jetzt so eine Stunde E-Learning zu erstellen und wie sich auch die Zeiten dort entsprechend verteilen. Dort haben wir uns halt Gedanken gemacht, was für ein Werkzeug müsste man haben, um halt diese Erstellungszeit, ich sag mal, drastisch senken zu können. Also, dass ich jetzt einen Fachexperten, der natürlich auch den ganzen Tag ein paar andere Sachen zu tun hat, als E-Learning zu erstellen, dass ich dem natürlich auch irgendwo ermögliche, ich sag mal, während seiner Arbeitszeit trotzdem noch in der Lage zu sein, ich sag mal, dort sein Wissen irgendwo in so eine transferfähige Form zu bringen. Das haben wir auch mal analysiert. Also wir haben uns halt verschiedene Möglichkeiten oder Methoden ausgedacht, wo wir sagen, wie können wir jetzt die Aufwände in diesen einzelnen Stufen nach unten drücken. Hier hinten stehen auch mal ein paar Zahlen dran, die jetzt so aus dem Agenturgeschäft stammen. Also mit diesen 180 Stunden ist man halt ungefähr so bei $18.000, was eine E-Learning-Stunde normalerweise kostet. wenn man sie bei einer Agentur anfertigen lässt. Und das ist auch ein bisschen Argumentation dann für unsere wirtschaftlichen Kunden, wo wir sagen, hey, wenn er 10 Stunden produziert, spart er mit Knowledge Worker halt ungefähr 100.000 Dollar. Na, und das mal übertragen jetzt, ich sag mal, auf den normalen E-Learning-Autor, der jetzt vielleicht, also den jetzt die Kosten nicht so interessieren. Was immer interessant ist, ist natürlich die Arbeitszeit. Also wenn ich irgendwo die Hälfte meiner Arbeitszeit einspare, beziehungsweise das Doppelte in derselben Zeit produzieren kann, ist das natürlich auch für jeden anderen Autor interessant. Ja, hier habe ich mal so ein Beispiel, ich habe es mal 1.000 Dollar Bauteil genannt, also jetzt auch wieder im Firmenumfeld, was es schon einmal bedeutet, wenn man sagt, okay, man hat seine Mediendateien erstmal im Griff. Also man sieht hier jetzt ein Herz, was so ein bisschen schön beschriftet ist, da sitzt halt ein Grafiker ungefähr 2 Tage dran, kostet, wenn man es bei einer Agentur bestellt, ungefähr diese 1.000 Dollar. Und wir haben jetzt Kunden im Pharmabereich zum Beispiel, dort haben wir halt festgestellt, dass die ungefähr 100 solcher Grafiken rumliegen haben. Ja, haben die sich im Laufe der Zeit immer wieder neu erstellen lassen. Ja, also 100 mal 1.000 Dollar investiert. Hätten die jetzt, ich sage mal, erstmal ein ordentliches Repository gehabt, wo halt diese Bilder drin liegen, hätten sie es vielleicht nur 10 mal in 10 verschiedenen Varianten erstellt. Und das ist halt erstmal so eine Grundvoraussetzung, wo wir sagen, okay, alles, was gemacht wird, muss irgendwo, ich sage mal, in ein Repository rein, egal ob das jetzt ein Bild ist, ein Video, eine Animation oder ein Text oder ein Wissensbaustein. So, das bieten wir mit dem System. Zusätzlich bieten wir eine Strukturierung in Lernziele. Also man sieht es da drüben, Learning Objective Directory, wo wir sagen, die Sachen liegen jetzt nicht einfach nur rum, sondern bevor ein Lerner oder bevor ein Autor ein Training oder einen Kurs erstellen will, muss er sich erstmal Gedanken machen, was sind denn eigentlich die Lernziele, die ich vermitteln will. Ja. Standardvorgehen ist halt immer, ich mache mein PowerPoint auf oder was auch immer für ein Präsentationstool, lege da erstmal irgendwie eine kleine Struktur an, ein paar Kapitel und fülle das dann mit Inhalt. Davon wollten wir halt weg. Wir wollen halt, dass man sich erstmal Gedanken macht, was will ich denn eigentlich vermitteln? Das eröffnet natürlich auch die Möglichkeit, dass jemand anders irgendwo auf der Welt sagt, hey, dort gibt es ja schon ein Lernziel und das passt jetzt zu meinen Lernzielen, die ich meinen Leuten vermitteln will. Was sind denn da für Inhalte drunter? Ja. An diesen Lernzielen hängen Wissensbausteine, Shareable Content Objects, die jetzt nicht nur an diesem Lernziel hängen können, sondern auch an anderen Lernzielen. Also wir haben eine Wiederverwendbarkeit auf allen Ebenen. Genauso können wir jetzt ein Bild, was irgendwo verwendet wird, halt in mehreren Wissensbausteinen verwenden. Hat einen Vorteil, wenn ich irgendwo was austausche, tauscht sich das automatisch an allen Stellen aus, wo das Ganze verwendet wird. Und das Ganze funktioniert natürlich auch mit Fragen, dass ich sage, ich kann eine Frage an dem Lernziel verwenden und vielleicht auch an einem anderen Lernziel. Wenn ich die Frage, wenn ich sehe, da ist ein Rechtschreibfehler drin oder irgendwas anderes falsch, kann ich das entsprechend austauschen und es tauscht sich überall aus. Also auch bei den Leuten, die das vielleicht in irgendwelchen anderen Ländern oder irgendwo anders entsprechend verwenden. Die Lernziele kann ich dann zu sogenannten Zielprofilen oder Kursen zusammenstellen, wo ich sage, aus meinem großen Lernzielverzeichnis nehme ich ein paar Sachen raus, die für meine Zielgruppe interessant sind. Und aus diesen Zielprofilen kann ich dann halt, ich sag mal, in verschiedene Formate exportieren. Ich kann dann in HTML-Formate, da gibt es auch so einen E-Learning-Standard, der nennt sich SCORM, dass ich es in verschiedene Lernmanagementsysteme reinstellen kann. Ich kann Präsentationen exportieren. Ich kann jetzt Office-Dateien exportieren, ich kann PDF-Dateien exportieren. Ich habe also verschiedene Möglichkeiten, diese Lerninhalte sozusagen wieder auszugeben und dann meinen Lernern zur Verfügung zu stellen. Ich kann auch auf dem Webspace exportieren und das dann online aufrufen. Der Export, wenn es ein HTML-Export ist, läuft dann auch auf Mobilgeräten. Also ich habe sozusagen über ein Responsive Design dann auch die Möglichkeit, die Inhalte entsprechend an, ich sag mal, das Endgerät anzupassen. Weil ich vorhin von mehreren Ländern gesprochen habe, ist es hier auch möglich, das System in ganz vielen verschiedenen Sprachen zu haben. Also insgesamt haben wir jetzt über 30 Sprachen, die wir entsprechend unterstützen, wobei Sprachen dort so gemeint ist, dass es halt, ich sag mal, dieses Kurs-Template, also die Navigation rundherum gemeint ist. Ansonsten unterstützen wir eigentlich alle Zeichensätze, die es so gibt, auch jetzt so rechts nach links Schriften und irgendwelche Besonderheiten, Hebräisch und ähnliche Dinge. Um jetzt diesen Transfer in andere Sprachen zu ermöglichen, ist im System auch noch ein Übersetzungswerkzeug eingebaut, wo man, ich sag mal, relativ leicht, also entweder das über einen Übersetzungsdienst machen kann, beziehungsweise dann online direkt am Bildschirm übersetzen kann. Ich sehe halt dort genau, was von meinen ausgewählten Lernzielen ist jetzt schon in die entsprechende Zielsprache übersetzt, beziehungsweise was muss noch übersetzt werden. Und wenn wir jetzt dieses Szenario haben, irgendjemand verwendet was von jemandem anders, ne, und der andere ändert das vielleicht in der Zwischenzeit, zeigt das System auch an, die und die Stelle hat sich geändert und muss neu übersetzt werden. Also wir können sozusagen dann auch ein Änderungsmanagement über mehrere Sprachen gewährleisten. So. Dann dieses ganze Thema Test- und Prüfungserstellung lässt sich auch entsprechend mit dem System abdecken. Am Ende kommen dann entweder Online-Tests raus, die dann auch irgendwohin ein Ergebnis zurückschreiben können, oder ich kann zum Beispiel auch Tests im Printformat erzeugen. Gibt es eine ganze Menge an Fragetypen, die wir dann unterstützen. Und das ist jetzt einfach mal so die Ansicht von der Arbeitsoberfläche, weil die Frage vorhin kam, mit der, ich sag mal, der Fachexperte arbeiten soll. Dort hatten wir halt in den letzten Jahren immer das Problem, dass bei einer E-Learning-Erstellung, ich sag mal, immer zu Agenturen mit zum Einsatz kamen, weil, ich sag mal, neben dem Fachwissen halt das Ganze gut aussehen sollte, also ein gewisses Designverständnis da sein muss und das Ganze natürlich auch technisch funktionieren soll. Also man muss eigentlich Programmierer sein, um so ein E-Learning zu erzeugen. So, jetzt haben wir natürlich das Phänomen, dass die Fachexperten nur gerade mal keine Designer und keine Programmierer sind und das auch partout nicht lernen wollen, na, was man natürlich auch verstehen kann, weil die haben ja den ganzen Tag andere Sachen zu tun. Und sodass wir gesagt haben, wir müssen hier ein System finden, wo wir halt diesen Design-Aspekt rausnehmen und wo wir diesen technischen Aspekt rausnehmen. Also wenn hier jemand was eingibt, muss es halt am Ende möglichst gut aussehen und es sollte auch überall funktionieren. Ja. Deshalb arbeiten wir mit einem Template-basierten System. Also wir haben ein ganzes Set an, ich sag mal so, didaktischen Interaktionsmöglichkeiten entsprechend vorbereitet, wo man sich sozusagen als Fachexperte so verschiedene Formen der Wissensvermittlung auswählen kann und die kann man dann direkt im Browser, ich sag mal so in so einer Office-mäßigen Oberfläche entsprechend mit Inhalt befüllen. Was wir dort machen, wir nehmen dem Autor eigentlich alle Möglichkeiten weg, dort irgendwas technisch einstellen zu können und wir nehmen dem auch diese ganzen Formatierungsmöglichkeiten weg. Formatierung im Sinne von Design-Formatierungsmöglichkeiten. Er hat natürlich die Möglichkeit, die Inhalte didaktisch zu strukturieren. Ja. Wenn so ein Kurs dann in das entsprechende Zielformat exportiert wird, ich mache also ein HTML draus oder ich mache ein PDF draus, wird halt ein Design-Template drüber gelegt, was dann bestimmt, wie sieht das Ganze aus. Das hat den Vorteil, dass ich am Ende auch Inhalte von mehreren Autoren nehmen kann, meine Inhalte dazu packen kann, das Ganze durch das Template jage und am Ende sieht das alles aus, als wäre das jetzt von einem Autor in einem Guss entstanden. Ja, deshalb sieht das jetzt hier auch ein bisschen, also sieht man diese didaktischen Formatierungsmöglichkeiten, aber jetzt, ich sage mal nicht, dass ich sagen kann, irgendeinen Text, den will ich jetzt rot markieren, weil der wichtig ist, sondern ich markiere den als wichtig und das Template sagt dann, das ist rot. Ja? So, und in Indien sagt es vielleicht, das ist blau, weil da rot halt für irgendwas anderes steht. Ja, bei der Gelegenheit haben wir auch noch einen kleinen Ersatz für so PowerPoint geschaffen, dass wir gesagt haben, okay, Präsentationsfolien wollen wir auch gleich noch mit dem System bearbeiten. Hat einen Vorteil, dass ich halt ich sag mal, dort auch dieses Konzept der Wiederverwendung habe. Zum einen kann ich die Bilddateien, Mediendateien, zum einen im E-Learning, zum anderen auf diese Präsentationsfolie nehmen und ich habe eine Präsentationsfolie nur einmal im System. Also wenn ich jetzt so eine Präsentationsfolie in verschiedenen, ich sag mal, Endformaten brauche, dann muss ich nur einmal anlegen. Wenn ich die aktualisiere, aktualisiert die sich in allen Präsentationsabmischungen, die ich habe. Und ich kann natürlich diese Folien dann auch, ich sag mal, durch das schöne Übersetzungssystem jagen, sodass ich mit dem System sozusagen auch hier mehrere Formate produzieren kann.
Ähnlich wie bei der Software, da gucke ich ja, okay, gab es Änderungen, gucke mir die Änderungen an und sage, okay, ich ziehe die jetzt oder ich lasse es so.
Also man kann natürlich, auch wenn das nicht empfohlen ist, kann man natürlich die Inhalte der Folien auf eine eigene Folie kopieren. Ja, dann verliert man aber sozusagen, ich sag mal, diese Anbindung. Na? Also ich bekomme dann halt nicht die automatische Aktualisierung, die eigentlich der macht, der für das Gebiet Fachexperte ist. Ich mache sozusagen meine eigene Version. Richtig, ne? Weil das läuft dann halt in Komplexitätsgrade rein, wenn man das auch noch unterstützen will, die man halt nicht mehr beherrscht. Ja, deshalb entweder das eine oder das andere. Ja. Um diese Wiederverwendung im Griff zu halten, gibt es dann auch so verschiedene Analysemöglichkeiten, wo ich hier zum Beispiel sehe, ich habe da ein Bild, Man Working at Computer, und wo wird das jetzt verwendet? Also in welchen Wissensbausteinen wird das verwendet, in welchen Lernzielen wird das verwendet und in welchen Kursabmischungen ist das am Ende gelandet? Das wäre jetzt die Frage, dass der jetzt sagt, okay, ich ändere jetzt meinen Baustein, dass der genau sieht, wo wirkt sich das aus? Also wer verwendet das im Moment? Und wenn ich hier irgendwas ändere, was kann ich da auch potenziell für einen Schaden anrichten? Ja, und das sehe ich halt hier in den entsprechenden Ansichten. Ich sage, okay, das ist halt jetzt hier 50 Mal verwendet, muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein, als wenn man es nur selber verwendet hat. Ja, rechte Rollensystem gibt es noch, was dann aber eher für diesen Firmeneinsatz interessant ist, weil wir halt sagen, okay, jeder kann halt sein Zeug selber bearbeiten, beziehungsweise kann dort entsprechend Bearbeitergruppen bilden. Und Leute, die jetzt nicht in der Gruppe drin sind, die können es halt verwenden, aber jetzt nicht ändern. Ja, ist halt ein bisschen anders als bei Wikipedia, wo ich jetzt grundsätzlich natürlich das Recht habe, dort einen Artikel zu ändern und mir dann irgendein Administrator nochmal auf die Finger haut und sagt, da hast du aber Quatsch geschrieben. Ja, dann das ganze Review-Management, also wenn es darum geht, andere Leute sollen mal drüber schauen, gibt es halt die Möglichkeit, dann Tasks anzulegen, wenn irgendwas, ich sag mal, berichtigt werden soll, wenn irgendwo noch eine Grafik falsch ist, wie auch immer. Und ja, im Hintergrund verwenden wir halt XML-Strukturen, setzen da halt ja auch sehr viele, ich sag mal, offene Standards ein, wir setzen dort entsprechend Web-Sources ein, sodass wir sagen, wir haben hier die Möglichkeit, jetzt auch zum Beispiel so einen Inhalt in anderen Systemen weiterzubearbeiten. Ja, wenn wir jetzt von anderen Systemen reden, wir arbeiten gerade an einer Schnittstelle für Open Knowledge Worker, dass wir dort halt auch die Möglichkeit haben, ohne jetzt unbedingt über das Interface gehen zu müssen, an die Inhalte rankommen. Ja, also, sodass wir uns jetzt dort auch nach außen öffnen und sagen, okay, wer jetzt dort eine tolle Idee hat, einen neuen Editor zu schreiben oder wer das vielleicht an eigene Systeme anbinden will, hätte dann die Möglichkeit, dort auch Inhalte in strukturierter Form rauszuziehen, reinzuschreiben, beziehungsweise auch bestimmte Funktionalitäten auszulösen, dass er zum Beispiel sagt, okay, gib mir mal den und den Wissensbaustein gerendert als PDF-Datei und dann bekommt man das halt im entsprechenden Format. Das bauen wir halt jetzt schrittweise auf und ja, werden das halt nach und nach dann auch entsprechend freischalten, sobald halt diese Pilotphase erfolgreich entsprechend gelaufen ist. Ja, ansonsten, Wer gerne Lerninhalte entwickelt und austauschen will, der kann sich auf Open Knowledge Worker mal ein bisschen umschauen. Da ist jetzt erstmal ein ganz einfacher Kurs, wie das System funktioniert, mit Open Knowledge Worker selber produziert. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich dann für einen Testzugang anzumelden. Wer Interesse hat, das ganze System mitzuentwickeln bzw. mal in die Entwicklung reinzuschauen, der kann uns auch einfach eine E-Mail schreiben an info@knowledgeworker. Und nebenbei ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir bieten natürlich auch verschiedene Jobs an für den kommerziellen Bereich, wo wir im Moment natürlich auch eine ganze Menge Softwareentwickler suchen, Projektmanager suchen, die dann entsprechend diese verschiedenen Projekte mit betreuen können. So. Noch Fragen? Geplant ist es erstmal nur, die Plattform freizugeben. Hat ein bisschen den Grund, dass also dieser Austausch des Wissens, also uns geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass jetzt, ich sag mal, ganz viele Leute dort eine eigene Plattform entwickeln, weil spätestens dann ist es halt mit dem Austausch vorbei. Also uns geht es halt darum, ich sag mal, das Wissen frei zu machen.
Wie sieht das lizenztechnisch aus, wenn ich da jetzt Inhalte reinstelle, dann können die also von jedem weiterverwendet modifiziert werden, das ist also dann außerhalb meiner
Einflussfeld? Das ist richtig, wobei man dort dann, ich sag mal, die verschiedenen Creative Commons Lizenzformate wählen kann. Also ich kann dann schon einschränken, dass man nicht will, dass das jetzt kommerziell irgendwo weiterverwertet wird. Ja. Es muss aber unter Creative Commons gestellt werden. Das ist zwingende Voraussetzung, wenn ich das System kostenlos nutzen will, weil wir natürlich jetzt nicht wollen, dass irgendwelche Firmen dort reingehen und ihre Lerninhalte dort entsprechend produzieren. Dafür gibt es ja die kommerzielle Version. Ja, das Problem hat man auch im Internet, sage ich nur dazu. Also letztendlich setze ich einen Link und wenn der Seitenbetreiber sagt, ich schreibe da jetzt Schwachsinn hin, hat natürlich jeder, der verlinkt hat, ein Problem. Ja, also damit muss man leben. Also wir stehen mit einigen der Initiativen schon in Kontakt, weil dort ist natürlich auch häufig das Problem, dass sie kein vernünftiges Werkzeug haben, um ihre Kurse zu produzieren. Also teilweise geht das ja so weit, dass halt also Hochschulvorlesungen mitgefilmt werden, wo wir halt sagen, okay, da ist jetzt noch lange nicht eine neue Qualität der Wissensvermittlung erreicht. Also ich muss halt nur nicht dort sein. Ja. Und dort werden wir natürlich in nächster Zeit, wenn wir jetzt auch, ich sag mal, diese Pilotphase dort erfolgreich bestanden haben, ich sag mal, auch auf diese Initiativen zugehen und natürlich dort auch eine Zusammenarbeit anbieten.
Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann vielen Dank an Lars Fassmann zu dem interessanten Vortrag. Ich bin mal gespannt, wie das dann die nächsten Jahre skaliert, ob du dann in 2-3 Jahren nochmal zum Vortrag da bist mit entsprechend vielen Inhalten, die dann auf der Plattform bereitstehen. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Abend, guten Nachhauseweg.